Der ein oder andere weiß ja, dass es einen Telegram-Kanal gibt von Investiert in Wissen. Und in diesem Telegram-Kanal, da schicke ich in unregelmäßigen Abständen Informationen rund um das Thema Geldanlage, Investieren, Vermögensaufbau. Und zugeschaltet an diesen Kanal ist eine Gruppe. Und diese Gruppe, eine Diskussionsgruppe, die diskutiert auch öfters mal miteinander, mit mir. Die stellt Fragen, die gibt aber auch Informationen weiter. Und man hilft sich gegenseitig. Also genau das, was in einer Gruppe halt auch passieren soll. Und das ist die Grundlage für das Format, das es heute zum ersten Mal geben wird. Und zwar nennt sich das Format Community Interview. Das heißt, ich führe ein Interview, ein Gespräch mit einer Person aus dieser Telegram-Gruppe und heute wird es der Hartmut sein. Denn der Hartmut war der Erste, der sich auf meinen Aufruf gemeldet hat. Ich hatte ja einfach mal gefragt, wer hätte Lust, mit mir da mal ein Gespräch zu führen rund ums Thema Geldanlage, Altersvorsorge, ja, über seine eigene Philosophie, über seine eigenen Fehler, die vielleicht gemacht worden sind, das, was man selbst gelernt hat, was man noch vorhat, wie man vielleicht geprägt ist, all diese Dinge. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe schon sehr, sehr viele Gespräche mit unterschiedlichsten Leuten geführt zum Thema Geld und Anlage und Investment und jeder ist irgendwie anders, jeder ist ein Individuum, keiner ist so wie der andere, das ist wie ein Fingerabdruck und deswegen ist es auch so spannend, finde ich, da unterschiedliche Facetten von unterschiedlichen Leuten einfach mal kennenzulernen. Und wie gesagt, ich habe einfach mal in die Gruppe hineingefragt und habe festgestellt, drei Leute haben sich gemeldet. Immerhin, drei Leute, weil wir reden ja über Geld und das ist ja immer so ein sensibles Thema für viele. Drei haben sich gemeldet. Hartmut war der Erste. Hartmut ist mein erster Gast. Die zwei anderen werden im September und im Oktober folgen. Und jeder, der vielleicht, wenn er jetzt das hört hier, die Folge hört, auch Lust hat, mit mir mal ein Gespräch zu führen, ich freue mich auf deinen Kontakt. Schreib mir einfach mal eine Mail, info@thomasbeutler.de. Und ja, wir können das Ganze mal etwas abstimmen miteinander und dann können wir vielleicht einen Termin in der Zukunft finden, wo ich dich einfach mal zum Interview bitte, wir ganz entspannt und ungezwungen über das Thema Geld mal reden. Ich werde keine persönlichen Fragen stellen oder irgendwelche konkreten Beträge von euch wissen wollen, das ist ganz klar. Und ihr könnt auch anonym bleiben, also es reicht auch nur der Vorname zu nennen, das ist gar kein Problem. Also habt da keine Angst, keine Scheu und wenn ihr Lust drauf hättet und Spaß dran hättet, ich warte auf euren Kontakt und jetzt steigen wir ein in das Gespräch mit dem Hartmut, der wartet nämlich schon auf uns im Studio und ja, seid gespannt auf seine Geschichte. Los geht's. Und jetzt bin ich verbunden mit dem Hartmut, der mir jetzt zugeschaltet ist und den ich ganz herzlich willkommen heiße hier in der Podcast-Folge Community Interview. Er war der Erste, der sich bei mir gemeldet hat, der sich bereit erklärt hat, mit mir mal ein bisschen zu quatschen über das Thema Finanzen und Geldanlage. Hartmut, herzlich willkommen, wie geht's dir?
Ja, schönen guten Abend, prima geht's mir. Schöner Sommerabend, ja. Und interessantes Thema, da reden wir jetzt drüber.
Ja, genau. Es ist vor allen Dingen ein sehr warmer Sommerabend, ne? Also 30 Grad hat's ja heute.
Ja, ja.
Aber trotzdem hast du dir die Zeit genommen, mit uns etwas zu reden. Vielleicht kannst du einfach mal kurz so die Eckdaten von dir uns kurz erläutern, dass wir wissen, ja, was ist so das Setting bei dir? genau, und wie kommt es dann eben zu den entsprechenden Einstellungen, ja, zum Thema Geldanlage?
Ja, sehr gerne. Also ich werde jetzt demnächst 65 Jahre, bin seit einiger Zeit Rentner, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Und ja gut, aufgrund des Alters sind viele Dinge natürlich schon ein bisschen länger her bei mir. Abitur gemacht, Wehrdienst absolviert und dann Betriebswirtschaft studiert. Und damals war die EDV praktisch in den Gründerjahren. Und das Schöne war, dass jeder, der damals wusste, wofür die Buchstaben PC stehen, der hat einen Job gekriegt.
Mhm. In irgendeiner Form. Du wusstest das?
Ja. Und deswegen bin ich dann auch in die IT, trotz kaufmännischer Ausbildung, in die IT gerutscht und da habe ich mich auch lange um kaufmännische Themen gekümmert, logistische Themen, Beschaffung, Auftragsabwicklung, Bestandsführung und so weiter, Warehouse Management, ja.
Okay, wie waren so deine ersten Erfahrungen mit dem Thema Geld?
Ja, das ist auch schon extremst lange her. Die allererste Erfahrung, an die ich mich wirklich erinnern kann, war als kleiner Junge. Damals gab es ja das typisch deutsche Sparschwein und da wurde das immer gefüttert mit allem, was du dir so nebenbei verdient hast und mit dem Taschengeld. Also ein bisschen Hunde ausführen, ein bisschen einkaufen für alte Leute, ein bisschen Rasen mähen und so weiter. Und das landete alles im Sparschwein und dann ging man natürlich einmal im Jahr mit diesem Sparschwein zu seiner Bank.
Und die hat sich gefreut, ne? Damals
Ja,
noch.
und selbstverständlich am Weltspartag. Und dann gab es für dein Geld und dein Sparschwein gab es ein Paket Buntstifte und dein Geld warst du los.
Ja, na
War
gut,
schon mal eine
es war ja bei dir auf dem Konto dann. War
war
ja
auf
nicht
dem
weg.
Konto, genau. So, und dann habe ich dann irgendwann mal eine Werbung gesehen da auf der Bank. Da wurde, es war eine sehr eingängige Kampagne, die auch über viele Jahre lief. Da wurden Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere beworben mit dem Slogan: Kaufen Sie sich ein Huhn, das goldene Eier legt. Und so einen Huhn wollte ich auch haben. Und da bin ich also hergegangen, hatte
Wann war
irgendwie.
das? Weißt du das noch?
Du, da war ich so 8 oder 9 Jahre alt.
Ach, okay.
Das ging wirklich früh los. Das waren 100 Mark, war die geringste Stückelung. Ich wusste damals nicht, was Stückelung ist. Ich wusste vieles damals nicht.
Klar.
Und dann hatte ich also meine ganzen 100 Mark zusammengenommen, habe mir einen Pfandbrief gekauft. Ich glaube, der erste war von der Helaba, von der Hessischen Landesbank
Aber
oder
das ist
so
doch wirklich
irgendwas.
bemerkenswert, ne? Also in dem Alter schon einen Pfandbrief zu kaufen, also das habe ja ich auch nicht gemacht, also in dem Alter definitiv nicht.
Ja, nee, irgendwie das ging früh, aber die Learnings kamen dann eigentlich auch relativ spät, weil das habe ich dann jedes Jahr gemacht. Also so als Kind mit Taschengeld und nebenher jobben, hast du 100 Mark zusammengekriegt. Und im zweiten Jahr drauf habe ich mir dann auch wieder einen Pfandbrief gekauft. Nur das Dusselige war, dass das natürlich ein anderer Emittent war mit anderen Konditionen. Ich glaube, beim zweiten Pfandbrief habe ich dann grandiose 7,5% bekommen und habe mich gefreut wie ein Schneider. Und wo ich 14 war, dann gab es richtig mal Geld zur Konfirmation. Und da hatte ich ungefähr 500 oder 600 Mark dann in diesem Jahr zusammen und habe mir dann eine Tranche gekauft von einem Wertpapier.
Also Hartmut, du bist ja schon ein Spezialfall, muss ich jetzt schon mal feststellen, ne? Also ganz ehrlich, weil ich habe mir zu meinem, mit dem Geld zur Konfirmation habe ich mir einen neuen Videorekorder gekauft, weiß ich noch, der hat damals, glaube ich, 1000 Mark gekostet oder so.
Wow, ja.
Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir einen Pfandbrief zu kaufen.
Nee, ich fand das toll. Ich fand das toll, dass die Bank mir Geld zahlt.
Ja, ist ja
Entschuldigung.
auch eine schöne Sache, ja.
Aber mit 14 habe ich mir dann zum ersten Mal die Abrechnung der Depotgebühren angeschaut. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, wie sich das zusammensetzt. Nämlich, dass du pro Position Einzeldepotgebühren bezahlen musstest und nochmal fürs Depot selber. So, und das sah dann so aus. Dadurch, dass ich so viele einzelne Positionen hatte, hatte ich enorme
Okay.
Depotgebühren
Okay. Und
und
wenig Volumen halt, ne?
ganz genau. Und das heißt, diese goldenen Eier, die Hühner eigentlich legen sollte, das waren ziemlich faule Eier.
Okay, also wichtige Lektion damals schon gelernt. Achtung, die Nebenkosten sind schon wichtig, ne?
Ja.
Und gerade wenn die Nebenkosten dann überproportional hoch sind zum Investment, dann macht das keinen Sinn. Da haben sich ja die Zeiten schon gewandelt, ne? Also da ist ja mittlerweile, was Nebenkosten angeht, kann man ja da wirklich sehr, sehr mit sehr, sehr niedrigen Gebühren eigentlich handeln. Da hättest du jetzt heute, als wenn du jetzt nochmal 8 Jahre alt wärst oder so, hättest du wahrscheinlich da noch mehr Optionen.
Ja, also bei einem Neobroker, bei einem Handy-Depot, was also ausschließlich auf die Einzelperson geht und da zahlst du ja praktisch gar nichts mehr.
Genau. Aber trotzdem, also mit 8 oder 9 Jahren warst du damals, ne? Hast du gesagt,
Ja,
so,
ja.
okay. Haben ja deine Eltern da auch im Prinzip mit unterstützt, ne? Mit dem Depot dann, oder?
Das Witzige war, dass meine Eltern überhaupt nichts in der Richtung gemacht haben. Ja,
Aha.
deswegen
Aber die haben
kommt,
es dir doch erlaubt, dann irgendwie per
das war die
Vollmacht, oder?
Unterstützung.
Ja.
Ja,
Und denen hast
aber
du gesagt, ich würde unbedingt mal gerne jetzt einen Pfandbrief kaufen und
ich
dann
will so
haben die
einen Huhn
gesagt,
haben.
dann machen. Okay, so ein Huhn, ja.
Und die müssen dann ja auch unterschreiben, also bist
Genau.
als Erziehungsberechtigter und so weiter. Und dann habe ich mein erstes Huhn bekommen.
Okay, Wahnsinn. Also du erinnerst mich sogar ein bisschen an Warren Buffett, der ja auch schon in ganz jungen Jahren angefangen hat mit Aktien allerdings, also
Ja,
nicht mit dem
genau.
Pfandbrief, das war
Nee,
vielleicht der Unterschied.
hat's richtig gemacht.
Hättest du das damals vielleicht auch besser gemacht, aber
Ja.
trotzdem bemerkenswert an der Stelle, also bestimmt kein Standardfall jetzt in deinem, jetzt bei dir mit diesen Pfandbrieferfahrungen so früh. Ich glaube, das ist wirklich was Außergewöhnliches jetzt.
Ich habe aber, sage ich mal, dann danach nicht mehr wirklich viel dazugelernt. Also,
schade.
Nee, es gab ja auch nicht die Möglichkeiten. Also ja. Zum Beispiel in der Zeit hat dich ja auch niemand informiert über Konditionen, über Transaktionskosten, über Kontoführungsgebühren, über Depotführungsgebühren. Das hieß ja immer nur, das können Sie bei uns erfahren, da müssen Sie sich selber drum kümmern. Ja. Es gab keine Transparenz diesbezüglich. Und was hier die Aufschlüsselung nach Stückelung und so weiter betrifft, also ganz ehrlich, ich meine, die Dame, die hinterm Schalter saß und dem kleinen Buben das verkauft hat, ich gehe mal davon aus, die wusste, was sie da macht. Mhm. Ja, eigentlich hätte man diesen Kunden schon etwas besser beraten können.
Mhm, okay. Wie ging es denn dann mit dir weiter, was so deine Geldanlagephilosophie angeht?
Gut, den festverzinslichen Wertpapieren bin ich sehr, sehr lange treu geblieben. Es ging dann einfach hinterher los, dass du deinen Weg ins Leben machst, dass du deine Ausbildung machst, dann heiratest, Kinder und einfach Geld verdienen musst und die Kinder großziehst. Und in der Zeit hat sich an der Anlagestrategie prinzipiell nichts geändert gehabt. Das heißt, war nur in festverzinslichen Wertpapieren.
Okay. Warum keine Aktien? Was war das Problem bei Aktien?
Zu riskant? Nie empfohlen bekommen, nie drüber nachgedacht, nie Kontakt diesbezüglich bekommen. Und irgendwann mal, das war dann schon, da war ich schon so um die 50, oder ich weiß nicht, du weißt bestimmt, wann die unterwegs waren, dann habe ich die ersten, hat der Herr Krug mal Werbung gemacht für Telekom-Aktien. Das war mir zu offensichtlich. Ich habe dann T-Online-Aktien gekauft und bin damit genauso auf die Nase gefallen.
Okay.
Ja, aber allerdings nicht so schlimm wie mit der Telekom-Aktie, ja.
Ja, also du bist damals auf diese Werbung, ne, mit diesem Huhn, das goldene Eier legt, zum Pfandbrief gekommen, aber genau. es gab da eben keinen so Hinweis oder auch keine Unterstützung so in die Richtung, Aktien könnten ja auch ganz interessant sein langfristig.
Nein,
ja.
Okay. Wobei ich eigentlich mit den festverzinslichen Wertpapieren lange Jahre gut gefahren bin,
ja.
Auch ein bisschen dazugelernt habe, was jetzt ein Effektivzins ist, was ein Nominalzins ist, was das auch für die Liquidität bedeutet, dass du dir, oder was zum Beispiel auch Nullkuponanleihen oder so irgendwas sind. Also da war ich schon relativ fit.
Mhm.
In der Zeit, aber wirklich nur im festverzinslichen Markt unterwegs. Und der Punkt war, wo ich dann umgeschwenkt bin, war, dass mir eigentlich meine Bank, mit der ich zusammengearbeitet habe, eine Genossenschaftsbank natürlich, meine Wünsche ja immer salziger gemacht hat. Das heißt, die haben irgendwann mal aufgehört, mir wirklich gute Anleihen zu empfehlen, die ich haben will, also auch mit entsprechender Bonität oder von entsprechenden Emittenten oder auch die Zinssätze gingen natürlich runter, bis wir in diesem Nullzinsumfeld mal waren. Mhm. So, und dann ging es natürlich weiter. Dann empfiehlt ihr deine Genossenschaft mal die Produkte, an denen sie selber richtig verdienen. Das heißt, Fonds. Und natürlich von unserer eigenen Fondsgesellschaft, wo sie dann auch wieder ein Depot führen müssen. Ein zweites dann bei der Union oder so oder bei der Deka. Und dann gibt es Zertifikate. Ja, das können sie schon machen, ja. Und also die Anlageberatung ist dann immer salziger geworden an der Kante und irgendwann mal.
Aber du hattest dich drauf eingelassen da zunächst jetzt.
Ich hatte mich so weit drauf eingelassen, weil ich bin auch meinen Geschäftspartnern immer sehr treu. Und ich hatte mich so weit drauf eingelassen, wie es ging. Und das ging dann einfach irgendwann mal nicht mehr.
War das der Berater oder die Beraterin, die dir da irgendwie nah war, dass du gesagt hast, die ist irgendwie richtig?
Nein, ich hatte keinen persönlichen Kontakt oder keine persönliche Verbindung zu Berater. Der Umgang war freundlich, aber geschäftlich.
Aber mit verschiedenen Ansprechpersonen.
Ja. Also ich bin dann auch in der Beraterhierarchie immer weiter runtergereicht worden als salziger Kunde.
Mhm. Ja, weil du nicht mitgespielt hast, oder wie?
Genau, ich war nicht brav.
Ah, warst bockig.
Ja, ich hatte bestimmte Vorstellungen und dann hat man mir die Hausmeinung präsentiert und die hat nicht gepasst und im Endeffekt hat es dann geheißen, naja, dann können wir für sie eigentlich nichts machen. Mhm. Und dann irgendwann mal hat dann der Berater gewechselt und dann je nachdem, ob der sein Monatsziel schon erreicht hatte oder nicht, hat man mir dann nochmal die Möglichkeit gegeben, das ging ja hinterher runter bis auf 2% und noch weniger, da nochmal ein paar Anleihen zu kaufen und dann hat es einen auf der Bank auch nicht mehr. Die verdienen dann ja auch nichts mehr dran.
Mhm. Ja, und die Bank verdient ja immer ein bisschen was mit, ne? Aber unterschiedlich viel halt.
Mhm. Aber zum Beispiel bei festverzinslichen Wertpapieren, da haben sie die Transaktionskosten und das war's dann. Mhm. Ja. Und das war ja auch so eine Geschichte, dass du erst dann auf der Kaufabrechnung siehst, was dich der Quatsch eigentlich gekostet hat.
Ja, und ich hatte auch immer so einen Kunden, aber das waren wirklich eher so die seltenere Kundengruppe, die wirklich immer nach Anleihen geguckt hat, ne? Und dann
ja.
bin ich auch immer auf die Suche gegangen mit dem, was ist da
Ja.
noch einigermaßen rentabel.
Genau.
Und ich weiß, also ich weiß noch, wie es war mit dem, der wollte nie Anleihen, die zu weit über 100 standen, ne? Also ich habe dem nicht klar machen können, dass das eigentlich keine Rolle spielt, ne? Weil
Okay.
wenn eine Anleihe über 100 steht, verliert sie
Ja.
natürlich an Wert, ne? Bis
Ja.
zum Fälligkeitstag, aber die hat ja auch Coupons, ja. Das heißt, die Coupons übersteigen dann halt diesen Wertverlust und unterm Strich
Ja.
bleibt halt die Rendite, ne? Und die Rendite zählt.
Und ich denke mal, der normale Anleger in festverzinslichen Wertpapieren, der lässt sie auch immer auslaufen.
Ja, genau. Der lässt die aus.
Der
Ja,
verkauft nicht
richtig.
zwischendrin.
Genau. Der hält die bis zum Schluss, ja.
Genau.
Okay. Also, das war, du warst dann so ein bisschen der bockige Kunde. Das heißt, die Berater hatten keinen Spaß mit dir. Und
Nee.
wie ging es jetzt mit dir weiter? Wie hast du dann deine Investments so nach und nach dann selbst in die Hand genommen?
Ja, ich bin dann, sag ich mal, auf der Suche nach vernünftigen Konditionen, bin ich dann auf das kritische Anlegerportal gestoßen vom Stefan Ehrlich.
Genau, das kann man
Und
empfehlen.
ja, und da ging es auch los, wo kriegst du, das war ja Niedrigzinsphase, wo kriegst du denn überhaupt noch was fürs Geld? Und
Genau.
da habe ich mir dann einfach einen fähigen Honorarberater rausgesucht, mit dem ich mich getroffen habe, den kennst du auch. Und
Wen meinst du?
ja, dich.
Du meinst mich, okay.
Ja.
Ich dachte, der wäre noch einer gewesen, vielleicht.
Nee.
Gibt ja auch noch mehr, aber okay, dann freut es mich auch umso mehr,
Und
ja.
dann habe ich mir einfach, damals waren auch gerade viele Wertpapiere ausgelaufen und dann haben wir einfach mal uns
Ich
zusammengesetzt
kann
und
mich
haben
erinnern,
einen vernünftigen Depotentwurf
ja, aber
gemacht,
ich kann mich
ja.
erinnern, du warst auch einer der ersten. Ich hatte ja damals so ein Seminar gemacht, ne, auch, um die
Ja.
Leute so ein bisschen auch zu informieren, was geht denn überhaupt noch mehr. Also, das
Genau,
war frisch
genau.
nach meiner Selbstständigkeit, das muss so 2014, 2015 gewesen sein. Und ich kann mich erinnern, du warst einer der ersten, der da, oder das war, glaube ich, das erste Seminar überhaupt. Und da warst du, glaube ich, dabei. Also, das ist schon sehr, sehr lange her. Und
Ist schon
seither,
eine Weile
ja,
her, aber ich
kennen wir uns.
denk mal, seit der Zeit fühle ich mich persönlich mit dem Thema Geldanlage viel wohler. Erstens mal, weil ich es selbst in der Hand habe und weil ich jetzt auch, sag ich mal, ein bisschen, ja, die Geschäftstätigkeit der Banken etwas besser
Ja,
durchschaue und weil
du
ich auch
hast.
mein Risiko komplett trage. Also wenn ich irgendwas in die Grütze setze, irgendein
Ja.
Investment, dann ist das meine Geschichte.
Ja, ich habe auch das Gefühl, du bist sehr selbstständig unterwegs und hast investiert in Wissen schon relativ früh und jetzt kannst du auch davon profitieren, ne?
Ich bemühe mich immer noch.
Ja, nee, man lernt ja nie aus, das ist ja so.
Ja, man lernt nie aus. Auf der anderen Seite bleibt es dir ja auch selber überlassen, wo du die Grenze ziehst. Ja, also es gibt ja eine alte Regel, die heißt, investiere niemals in irgendwas, was du nicht verstehst. Und an die versuche ich mich zu halten. Und wenn du halt als junger Mensch dich in das Thema festverzinsliche Wertpapiere einarbeitest und verstehst die, dann bist du da gut unterwegs. Und wenn du, sag ich mal, Aktien eben keine Ahnung hast und nicht verstehst, dann bist du da eben schlecht unterwegs. Völlig egal von der möglichen Rendite. Völlig unabhängig davon, ne?
Dann sag uns mal, nimm uns mal mit, wie dann aktuell so deine Anlagestrategie aussieht. Wie bist du aufgestellt?
Ja, ich habe oder wir haben natürlich einen gewissen Kern, sage ich mal, der ist in Fonds, in breit gestreuten Aktienfonds. Ich muss auch dazu sagen, ich bin inzwischen komplett weg von Anleihen. In der Anfangsphase, auch was wir zusammen mal gemacht hatten, da waren noch Anleihen mit drin strukturiert, weil ich das einfach, wir hatten ja auch vor 30 Jahren oder was eine ganz andere Emittentenstruktur. Ja, eine deutsche Staatsanleihe war zum Beispiel so sicher wie Fort Knox oder auch eine amerikanische. Inzwischen muss ich sagen, bei der Geldpolitik, die jetzt auf diesem Planeten gemacht wird, bin ich da nicht mehr so happy und würde mir auch, wenn ich festverzinsliche Anleihen mache, auf jeden Fall das Emittentenrisiko viel höher bewerten, wie ich das früher vielleicht gemacht hätte.
Aber was gibt es Besseres als Deutschland oder USA?
Ja,
Was soll es da noch geben?
der Punkt ist ja der, wenn du eine Anleihe kaufst, dann leihst du ja nur jemand anderem dein Geld. Und ich bin jetzt eigentlich eher so unterwegs, dass ich sage, ich lege mein Geld in Sachvermögen an und Aktien sind eben Sachvermögen. Ja, und sollte es also irgendwann mal eine Währungsreform geben, sollte wieder mal ein Cut gemacht werden. Ich meine, beim Umstieg von der D-Mark in den Euro ist ja ein Cut gemacht worden. Im Prinzip ist es ja 1:1 gemacht worden dann. Also das, was früher der D-Mark-Preis war, war dann der Euro-Preis.
Hm.
Und vielleicht kommt noch mal sowas, gibt es einen Neuro irgendwann mal oder einen digitalen Euro.
Ja,
Ja, wissen wir alles nicht.
Alles klar. Nee, gut, das ist nachvollziehbar, wenn man die Bedenken hat. Also im Prinzip nur in die Währung dann investiert letztendlich. Und
Ja.
auch wenn man die Währung zurückbekommt, könnte die Währung ja, ne, Stichwort Inflation,
Genau.
deutlich weniger wert sein am Ende.
Ja.
Okay. Das heißt also sehr sachwertlastige Investmentstrategie.
Ja,
Über
also wenn
Fonds überwiegend dann.
Fonds war eigentlich mal ein sehr starker Grundstock und der Punkt ist der, dass mir das hinterher richtig Spaß gemacht hat, auch mal ein paar schöne Firmen rauszusuchen, wo mich auch das Geschäftsmodell interessiert oder wo ich zum Beispiel sage, da finde ich es sinnvoll, mein Geld anzulegen. Ja, also wenn du dir mal irgendwelche Dividendenaristokraten ran anschaust, da ist zum Beispiel BAT immer dabei, da ist Altria dabei, das sind halt die Leute, die größten Zigarettenhersteller sind und sowas kommt mir zum Beispiel nicht ins Depot.
Okay, also da achtest du schon drauf, was das Unternehmen macht, ob du
Genau,
das kaufst.
genau.
Also du kaufst also auch Einzelwerte,
Ich
aber
kaufe
auch Fonds.
Einzelwerte.
In welchem
Ich,
Verhältnis?
ja, das Verhältnis ist, war am Anfang sehr solide. Das war am Anfang na, so 70-30 und inzwischen hat sich's umgekehrt.
Also 70% Fonds, 30% Einzelwerte.
Und jetzt, inzwischen ist es umgekehrt.
Und jetzt hast du 30% Fonds,
Ich habe,
70% Einzelwerte.
ja genau, ich habe umstrukturiert, weil ich mir praktisch auf meinem Depot so eine Art Minifonds selber aufgebaut habe
Okay.
mit Firmen, von denen ich überzeugt bin. Ich muss aber dazu sagen, die haben immer eine feste Positionsgröße, über die ich nicht hinausgehe. Ja, und dass ich nichts überbewerte da drin und
Was
ja,
ist
gelegt.
deine Top-Position?
Ja, was verstehst du unter
Die
Top-Position?
höchste Gewichtung.
Müsste ich jetzt nachschauen.
Okay.
Doch ja, nee, weiß ich auswendig. Das ist ein britischer Energieversorger, wo ich mit einer normalen Positionsgröße eingestiegen bin und der danach so abgerutscht ist, dass es einfach zu verlockend war, da nochmal nachzukaufen. Und dann habe ich die Position, das ist die einzige Position, die ich mit der doppelten Größe drin habe. Ja. Dann habe ich dann einfach den Verlust, den ich da hatte, nochmal halbiert und inzwischen sind sie im grünen Bereich.
Also hast praktisch jetzt deinen eigenen Hartmut-Fonds sozusagen aufgebaut, der
Ja.
jetzt konkurrieren kann mit den Einzelfonds zum
Nein.
Beispiel. Nein, kann er
Ich
nicht.
weiß es nicht. Also ich mache natürlich, ich schaue mir an, was ich da habe und ich schaue an, wie die einzelnen Mitglieder da auf dem Depot performen. Aber für mich ist es auch immer so ein bisschen, es ist ja so, also meine Frau und ich, wir haben ja das Depot praktisch als Nebenrente, weil wir von der staatlichen Rente und von dem, was wir da haben, also ich meine, wir könnten leben, aber es ist schon schön, wenn man sich nebenbei mal ein bisschen was leisten kann oder und durch diese einzelnen Dividenden, die dann monatlich reinkommen, finde ich es immer toll, wenn ich sage, okay, pass mal auf, wir gehen jetzt mal heute Abend schön italienisch essen und zwar sponsored by Johnson & Johnson oder
Aber
so.
schmeckt's dann noch besser, ne?
Ja, aber
Ja.
meistens sind es Arztrechnungen, die ich davon bezahle.
Okay. Das ist halt ein psychologisches Thema, ne? Dass man halt
Ja,
sagt, das
genau.
ist Geld, das mir jetzt zufließt. Ich sehe das auf dem Konto, das ist eine Gutschrift jetzt, ne? Von
Genau.
irgendeiner Dividende halt. Und dann ja, spüre ich es halt viel mehr, dass das jetzt ja, Geld ist, das ich bekomme aufgrund meines Investments, ne? Mit Fonds kann man halt sagen, das Geld könnte ja im Fonds drin bleiben. Die vernünftige Variante, ich reinvestiere das ja langfristig, macht das halt viel aus. Aber der psychologische Effekt, der Belohnungseffekt, der geht mir halt dann verloren, ne? Und den hast du
Richtig.
halt mit diesen Dividenden dann. Also kann ich gut nachvollziehen.
Ich bin auch bei den Fonds bin ich ausschließlich ausschüttend unterwegs.
Okay, also
Das
du
hat aber ein
willst
Sto
was sehen auf dem Konto immer.
Ja, das hat aber auch einen steuerlichen Hintergrund, ja. Einmal haben wir ja diese recht intransparente Besteuerung der thesaurierenden Fonds. Was ist intransparent? Also das muss man erstmal verstehen, wie das da läuft mit der Besteuerung. Und dadurch, dass ich jetzt eben schon auf die 70 langsam zugehe, habe ich ja schon sehr viel Steuern bezahlt und sehr lange mit Finanzämtern gelebt. Und ich kann dir nur eins sagen, die beste Steuer ist die, die man bezahlt hat. Und deswegen machen wir das so, wir lassen alles ausschüttend laufen und in dem Moment wird die Steuer bezahlt und dann ist das Thema Finanzamt abgehakt. Da muss ich mir nicht noch dran denken, dass ich jetzt nächstes Jahr noch was Geld auf dem Konto habe, damit die Thesaurierer wieder ihre
Du
Steuer
meinst die
bezahlen können.
Vorabpauschale dann, ne?
Ganz genau, ja.
Ja, okay. Gut, verstehe. Interessant. Ja, dann wäre halt nur noch die Frage halt, wie die Zukunft jetzt nach deiner Einschätzung aussieht. Wie läuft es jetzt weiterhin so an den Märkten? Hast du da eine Vorstellung?
An den Märkten?
Ja.
Ja, nee, habe ich natürlich überhaupt nicht. Also ich bin auch von vielen Dingen in der jüngsten Vergangenheit absolut überrascht worden. Also wenn mir, ich hätte zum Beispiel alles Geld der Welt gegen den Brexit gewettet. Ich hätte, und die Prognosen waren ja damals auch so, dass die Briten natürlich nicht rausgehen. Und jeder von uns hat gesagt, niemand kann so dämlich sein, aus der EU rauszugehen. Und trotzdem haben wir im Moment in Deutschland eine Partei bei 22% oder so, die das auf ihre Fahnen schreibt und sagen und den Dexit jetzt machen wollen. Also nichts kann so dämlich sein, dass nicht einer, nicht, dass der Nächste kommt und sagt, ich mach das auch. Also es ist unglaublich. Nee, so Sachen kann man nicht vorhersehen. Man konnte Corona nicht vorhersehen, man konnte den Brexit nicht wirklich vorhersehen, niemand konnte den Ukraine-Krieg vorhersehen. Wo wir uns kennengelernt haben, konnte niemand das Nullzinsniveau vorhersehen. Und dann haben wir uns auch zusammengesetzt und haben dann eine Strategie entwickelt, mit der man weiterhin gut leben kann. Ich persönlich bin der Meinung, irgendwann man muss Schluss sein mit den Zinserhöhungen. Der Aktienmarkt leidet schon genug, die Wirtschaftsentwicklung leidet schon genug drunter. Die Inflation ist teilweise auch einfach aus dem Profitstreben der Unternehmen gemacht. Da wird einfach mal geguckt, was geht am Markt, was können wir nehmen. Wie unverschämt kann man noch sein, bevor die Kunden irgendwohin ausweichen? Bestes Beispiel hast du jetzt ja gesehen. Ich glaube, Lidl hat da so eine Aktion gefahren für die Grüngläubigen. Wir berechnen ihnen mal den echten Preis, wenn man also die ganze Umweltbelastung und so weiter und den CO2-Ausstoß in so ein Paket Würstchen mit einberechnet, dann kosten die Grillwürste 11,20. Wären Sie bereit, 11,20 zu zahlen? Und es gab wirklich genug Leute, die das gemacht haben. Also vielleicht in breiter Summe nicht, aber das ist so die Strategie da hinten. Wir probieren einfach mal im Moment zu nehmen, was geht. Ja, und da ist ein Teil der Inflation her. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Zinsen wieder runter müssen, weil einfach die exorbitanten Staatsverschuldungsvolumen, die wir haben, die haben wir ja, sage ich mal, durch die Nullzinspolitik überhaupt erstmal in die Nähe bekommen, dass man vielleicht an einen Abbau denken kann. Und das war eigentlich eine Strategie, die ich überzeugend fand. Und ich denke, da müssen wir auch wieder hin. Aber für mich ein gutes Beispiel war damals die 100-jährige Staatsanleihe, die Österreich aufgelegt hat.
Ja, die hatten das, glaube ich, schon einen
Also
guten Zeitpunkt gemacht, ne?
spitzenmäßiges Finanzprodukt, also für die Österreicher. Die läuft noch bis 2021, so viel ich weiß, hat irgendwie einen Coupon weißt du es, um die 2% oder so, ne?
Ja, kann sein. Also die ist letztes Jahr auf jeden Fall ganz brutal abgestürzt,
Ja, genau.
ne? Weil umso länger so eine Anleihe halt läuft, umso sensibler reagiert die halt auf Zinsveränderungen. Und da wir letztes Jahr sehr starke Zinserhöhungen hatten, ist diese 100-jährige Staatsanleihe natürlich ganz gewaltig unter die Räder gekommen. Vom Timing her war die natürlich also kann man sagen, am besten Zeitpunkt aufgelegt worden, wo noch alles tief war und dann ging erst die Zinsanhebung
Stell dir mal vor, der österreichische Staat hätte jetzt die Idee und würde anfangen, Teile von dieser Anleihe zurückzukaufen jetzt. Das war doch das beste Geschäft für die. Für 100 ausgegeben, für 60 zurückgekauft. Genial.
Ja, stimmt.
Also in Deutschland hatten wir sowas natürlich, haben wir nicht für nötig gehalten, aber damals hatten
Ja,
wir auch noch
wir
einen
wollten keine
Finanzminister.
Schulden machen, ne? Ich habe mich auch
Ja,
gefragt, warum machen wir
genau.
jetzt eigentlich keine Schulden, weil jetzt wäre es eigentlich
Ja,
ideal.
genau.
Das Geld kann man schon irgendwie einsetzen. Da gibt es genügend Verwendungsmöglichkeiten, die ja auch wiederum sinnvoll sind. Ja, es soll ja nicht
Ja.
irgendwie für was Unnötiges ausgegeben werden. Da gibt es genug Dinge, die vielleicht nötig gewesen wären. Und das hätte man zu dem Zeitpunkt natürlich tun können. Der Zug ist ein bisschen abgefahren. Aber wenn du ja sagst, die Zinsen fallen wieder in nächster Zeit, gibt es vielleicht nochmal die Möglichkeit.
Weiß ich, wissen wir beide nicht,
Wissen
ne?
wir nicht. Nee. Aber die Markterwartung ist auch tatsächlich, aber hast du vor kurzem nochmal gelesen, in den USA ist so. Wird von einigen erwartet, so ich glaube im zweiten Quartal nächstes Jahr, das wäre dann die erste Zinssenkung dann fällig, so von der Erwartung her. Und die Märkte preisen das ja auch überall dann schon wiederum ein. Kann natürlich auch sein, dass es ganz anders kommt.
Wir müssen ja auch wahnsinnig aufpassen, was da alles jetzt finanziert wurde und hier mit den Zinsen läuft. Also alle Leute, die sich in den letzten 10 Jahren Immobilie zugelegt haben, weil sie das Geld für 1,2% bekommen haben, die laufen irgendwann mal in die Refinanzierung. Und Unternehmen ja genauso.
Also
Und wenn die nächste Refinanzierungsrunde dann bei 7,5 liegt oder irgendwas, dann kannst du auch mal sehen, wie die Zwangsversteigerungen nach oben gehen.
Ja, klar. Nee, also es hängt ganz, ganz vieles mit dem Zins zusammen. Und deswegen, wenn man auf irgendwas achtet als Geldanleger, ja, der auch in Aktienmärkte investiert oder in Anleihen, egal in was,
Ja.
dann auf den Zins. Ne? Alles andere kann man eigentlich ausblenden, ne? Was man ja sagt, das
Ja.
ist die die ganz normale Geräusche, die es da so gibt, Noise, ja, das kann man im Prinzip komplett ausblenden, aber der Zins, wo der hingeht und wo die Inflation, ja, also dementsprechend der Zins und die Inflation hängen ja oft zusammen, das sind so Dinge, die man schon im Auge behalten sollte, wenn man die Lage einschätzen will. Ne, ja, vielleicht, ja, weil das halt und sehr viel Einfluss hat.
Und für mich ist da jetzt wirklich langsam die Obergrenze erreicht, was sage ich mal, jemand, der finanziert hat, noch stemmen kann und was nicht dann auch die Wirtschaft irgendwann abwirkt.
Hartmut, gib uns doch noch so ein paar Tipps vielleicht, wo du sagst, das ist eine interessante Anlage für mich gewesen. Also jetzt aus dem Fondsbereich vielleicht und aus dem Aktienbereich.
Mhm. Also Aktienbereich war ich einfach überrascht von Berkshire Hathaway.
Okay.
Weil das, ich meine, die Firma auch hat schon eine längere Geschichte, die sind bekannt, auch damals schon gewesen. Mhm. Aber die Entwicklung ist, das ist eine der Einzelpositionen, die ich am längsten im Depot habe, deswegen kann ich da ein bisschen was dazu sagen. Und oder habe ich da eine Meinung zu. Da war ich einfach überzeugt von der wirklich stabilen, soliden Entwicklung.
Und die sind ja praktisch wie ein Fonds, ne? Weil es ja eine Holding ist
ganz genau.
Im Endeffekt gebührenfreier Fonds.
Und jetzt, um meine eigenen Worte zu konterkarieren, sind natürlich Thesaurierer, die schütten nichts aus. Ja. Das sind insofern die einzigen Thesaurierer, die ich noch drin habe, aber es ist halt eine Einzelaktie, ja. Wo ich auch relativ früh zugegriffen habe, war eine spezielle Firma, das ist auch ein Versorgungsunternehmen, auch inzwischen mit Telekommunikations unterwegs, das ist die MVV, das sind die Mannheimer Energieversorgungsbetriebe.
Die MVV.
MVV heißen die, ja. Kannst du bei Onvista eingeben, findest du sofort, ist WKN, weiß ich jetzt nicht. Und das ist eigentlich insofern sehr interessant, weil die halt bei mir vor der Haustür sind und weil ich da auch mal auf eine Hauptversammlung gehen
wollte. Gefährlich, das ist gefährlich, Hartmut.
Ja?
Ja, wenn man so emotionale Bindung hat, weil die halt hier vor Ort ist und so, ne? Da denkt man, ja, die ist halt hier vor Ort und ich kenne die und deswegen ist die gut. Also da könnte man etwas, vielleicht ist dieser objektive Blick dann etwas nicht mehr ganz so scharf.
Also ich hab einen 5- oder 6-Punkte Plan, wenn ich eine Einzelaktie analysiere.
Oh, musst du uns
erzählen jetzt, ja. Auf Kennzahlen zu gehen. Ja. Und das habe ich damals schon gehabt und diesbezüglich habe ich es mir angeschaut. Das heißt, du schaust dir, sag ich mal, langfristige Kursentwicklung an, du schaust dir die aktuelle Dividendenrendite an, du schaust dir an, ob es Steigerungspotenzial gibt, du schaust dir an, was verdient die Firma, was schütten sie aus, wie viel halten sie in Reserve, wie ist der Verschuldungsgrad.
Also du gehst da richtig tief rein auch schon, ne?
Nee, das war's schon.
Ja, aber immerhin, also,
ne? Ja. Also dann, was für mich mehr zählt unter anderem, ist auch das Geschäftsmodell. Mhm. Einmal, dass ich mich damit identifizieren kann und dass ich es auch für, ja, man spricht da immer vom Burggraben oder so irgendwas.
Also die hättest du auch gekauft, wenn die nicht bei dir vor der Haustür wären?
Ja, natürlich.
Okay, gut, dann nehme ich
das. Ja, das war jetzt nur ein Zusatznutzen, dass ich gesagt habe, ich will da auch mal auf die Hauptversammlung gehen. Und das ist eigentlich sehr, sehr kleine Nischenfirma, wenn man das vom Aktienmarkt her betrachtet, aber mit denen bin ich schon lange sehr zufrieden.
Okay.
Weil einfach die Entwicklung über die letzten 8 Jahre stimmt.
Also die MVV, die Mannheimer Energieversorger, haben die WKN A0H52F für jeden.
Okay, also jetzt müssen wir sagen, das ist keine Anlageberatung.
Ja, nee, ist keine Anlageberatung, ist auch keine Empfehlung.
Nein, einfach ist nur keine Empfehlung.
Für diejenigen, die sich interessieren, sich die den Web mal genauer anzuschauen, ja.
Ich weiß auch nicht, ob ich es im Moment
du noch hast machen es ja würde, gesagt.
Weil... Hm? Ja, ach so, na danke.
Nee, also du bist ja jetzt, ich glaube, das ist bei dir jetzt weniger problematisch, weil du ja jetzt nicht als Anlageberater hier irgendwie unterwegs bist. Ne? Wenn ich das jetzt sage, dann muss ich, glaube ich, noch mehr betonen, dass das jetzt keine Empfehlung ist oder irgendwas. Ne? Sondern reiner Service jetzt hier, wenn jemand mal genauer hinschauen will, das wäre die Kennnummer von denen.
Nee, es ist auch ein bisschen eine spezielle Firma. Also was ich mir auch immer anschaue, ist oder was ich wirklich empfehlen kann, ist, schaut euch die Aktionärsstruktur zum Beispiel an. Mhm. Ja, und bei der MVV ist die wirklich extrem. Also da gibt's nur eine ganz kleine Handvoll Aktien im Streubesitz und ansonsten sitzen da zwei Großaktionäre drin.
Und wo guckst du da drauf? Also auf welcher Seite kann man das diese Infos ziehen?
Das meiste kriegt man eigentlich umsonst, also bei Onvista oder bei Finanzen, finanzen.net, da kann man sich solche Sachen anschauen. Und das dauert auch nicht lange. Ja, das ist in 10 Minuten gemacht und dann trägst du es mal in dein Excel-File ein, wo du, was dann Watchlist.xls heißt oder irgendwas. Mhm. Und ja, dann hast du vielleicht mal nächstes Jahr wieder eine Idee, wenn ein paar Euros übrig hast oder so. Dann kann man da was rausschauen. Da muss man nicht auf irgendwelche Modetrends gehen oder auf das, was irgendwelche Finfluencer bei YouTube rumschreien, sondern schaut man in seine eigene Watchlist, die man sich mal gemacht hat, über Firmen, die einen interessieren könnte.
Okay,
Ja.
gut. Das würde ich mal sagen, das genügt dann an Empfehlungen, beziehungsweise da hast du noch keine Vorempfehlung genannt, oder?
Fonds, also der Fonds ist das Rückgrat deines Depots.
Mhm.
Und da bist du natürlich, also oder bin ich jetzt unterwegs in den ganz klassischen Indizes. Ja, MSCI World, All
Okay.
Country
Also das sind so
und
die Standard.
ein bisschen Emerging Markets, die natürlich jetzt übel gelitten haben in den letzten Jahren und ein bisschen Europa und natürlich auch immer ein paar Dividendenaristokraten oder so oder ausschüttende Fonds. Da muss man dann einfach mal schauen, was einem selber persönlich liegt. Aber
Okay.
das ist auf jeden Fall das Rückgrat vom Depot und es bleibt.
Gut, wo du dich informierst, hast du ja eigentlich auch schon hier und da schon gesagt. Gibt es da irgendwelche Kanäle, wo du sagen würdest, da sollte man mal reinhören, mal reinschauen? Können Podcast sein, YouTube, vielleicht ein Buch oder Bücher, die du jetzt sehr
Nee, also
empfehlenswert findest?
komischerweise Bücher gar nicht. Ich bin überhaupt nicht der Bücherleser. Ich habe den einen oder anderen Kanal auf YouTube, dem ich folge. Das sind die, die nicht so marktschreierisch unterwegs sind, sondern die auch zwischendrin mal ein bisschen Substanz liefern. Da gibt es nicht mehr viele. Also da sind die guten Zeiten schon lange vorbei. Also im Moment wird da so viel Staub aufgewirbelt, weil einfach jeder denkt, er könnte über Affiliate-Links da ein bisschen was verdienen. Und sobald du irgendwie ein paar tausend Follower hast, scheint das auch zu gehen. Und dann ist das ja völlig egal, ob die Leute da wirklich was von dem haben, was da abgeliefert wird. Aber da habe ich noch ein paar Leute, denen ich folge, und dann habe ich einfach noch ein paar Webseiten, wo Leute auch ganz einfach ihre Depots offenlegen.
Zum Beispiel.
Und dann, ich glaube, Divantis zum Beispiel ist da ganz interessant. Und da kannst du dich dann auch zu Einzelaktien informieren und ich sag mal, da siehst du auch eine längere Entwicklung und ja, da kann jeder mal schauen, ob er was findet, was ihm persönlich jetzt zusagt.
Okay.
Ja, also ich habe auch auf meiner Watchlist habe ich lange, lange Jahre Firmen gehabt, wo ich einfach nicht reingekommen bin. Und der letzte Kauf zum Beispiel war dann endlich mal 3M. Ne, 3M habe ich seit 5 oder 6 oder 7 Jahren auf der Watchlist und komme einfach nicht rein, weil sie zu teuer sind.
Und jetzt sind sie deiner Meinung nach günstig.
Nö, aber ich bin jetzt mal reingegangen.
Okay. Wolltest
Kann
nicht mal länger
durchaus sein,
zuschauen
dass.
jetzt.
Nö, kann ja durchaus sein, dass die noch weiter abstürzen, aber ich bin jetzt mal mit einer Schnüffelposition drin.
Schnüffelposition ist gut, ja.
Und dann habe ich jederzeit die Option, wenn sie weiter fallen, nochmal nachzukaufen
Ja.
und wenn sie steigen, freue ich mich.
Das ist natürlich eine gute Sache, wenn man jetzt einen Einzelwert vielleicht hat, von dem man wirklich sehr überzeugt ist und dann
Ja.
fällt der und dann kauft man einfach nur mal ein bisschen nach, ne?
Ja,
Das
es ist halt
kann.
immer die Frage vom Zeitpunkt. Also, was ich wirklich gut drauf habe, ist immer direkt vorm großen Kursverfall einzusteigen.
Ja.
Und dann kann ich aber nochmal gut nachkaufen.
Genau, wenn man ja weiß, dass es ja eh so kommt, dann kann man ja auf jeden Fall da noch ein bisschen Pulver trocken halten, ne?
War Spaß. Also, Pulver trocken halten ist immer ganz wichtig. Das hast du ja auch gemerkt, wo das Corona-Loch kam. Also 2019, Thomas, du weißt das, da konnten wir alles kaufen. Es wäre völlig egal gewesen, was. War alles ein gutes Investment.
Ja.
Und dann war halt Cash King.
Genau. Also ich habe damals auch meine Regel eingehalten, ne? Dass ich, wenn ich Positionen habe, die 20% Minus haben, dass ich dann nachkaufe. Und dann, ich hab auch in der Zeit nachgekauft, also ich kann mir da nichts vorwerfen, ich habe es wirklich gemacht und war natürlich auch dann entsprechend froh, dass es so schnell wieder nach oben ging. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man halt sich an Regeln hält und sagt,
Ja,
beispielsweise
unbedingt.
20% Minus, da kaufe ich mal nach. Aber ich rede jetzt ganz explizit von Fonds und nicht von Einzelwerten, ne? Weil bei Einzelwerten kann es halt schon passieren,
Da
dann
kann es
kauft
noch
man
tiefer
nach und
sein,
kauft man nach
natürlich.
und kauft man nach
Ja.
und es wird immer weniger, immer weniger.
Ja.
Und irgendwann ist die Firma vielleicht sogar bankrott, ne? Also das
Aber wenn
da
du jetzt
ist.
so im MSCI bist oder sagst und der ganze
Genau,
Markt
genau.
ist gefallen,
Da
ja,
kaufe ich noch ganz
dann
entspannt nach, ne? Und ganz
ganz entspannt,
beherzt
wirklich.
und
Ja,
ja, mit viel
genau.
Glücksgefühl kaufe ich dann danach, ja.
Also es war einer der Fehler, die ich am Anfang gemacht habe mit Einzelaktien, dass ich einfach zu früh nachgekauft habe. Ja, und inzwischen sehe ich das auch komplett entspannt. Meine Positionsgrößen sind nicht so groß, wenn da mal eine minus 30 oder eine minus 50% steht. Solange die Firma für mich nicht ausgebrannt ist, ja, das
Also
und
minus
solange
100% wäre problematisch, aber ansonsten
ja,
Prinzip
minus
Hoffnung.
100% hast du. Nein, noch gar nicht mal Hoffnung, sondern ich weiß, es geht weiter mit der Firma. Also, bestes Beispiel war Wirecard. Ja, Wirecard ist ein absolut Extrembeispiel, weil da zum Beispiel auch alle Kennzahlen gestimmt haben. Eigentlich hätte ich auch Wirecard gekauft. Ich habe es einfach nur nicht gemacht, weil mich das Geschäftsmodell nicht überzeugt hat. Jeder Finfluencer hat von allen Dächern geschrien, Wirecard ist der nächste heiße Scheiß. Mhm. Ja. Und was war es? Eine Betrügerfirma, die komplett pleite gemacht hat. Das konnte niemand wissen. Also das konntest du auch nicht sehen an Kennzahlen.
Ich hatte ja auch
wenn jemand seine Bilanz fälscht, klar, dann bist du als Außenstehender völlig machtlos. Ja,
das stimmt. Das war auch das Thema, wo ich mal in diesem Gespräch mit dem Fondsmanager von DWS Konzept Plato geführt hatte.
Das habe ich gehört.
Genau, ja. Und da habe ich auch gefragt, wieso habt ihr damals keine Wirecard-Aktien gekauft? Weil ja doch, die waren ja ganz groß in Mode und die haben ja mit ihrem Fonds praktisch nur deutsche Titel im Prinzip im Visier. Das heißt, es lag ja nahe, auch Wirecard zu kaufen. Und das sagte er mir, dass er im Gespräch, weil die führen ja dann auch Gespräche mit dem Management, einfach so ein Gefühl hatte, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Oder
unglaublich,
oder? Sie haben es auch nicht wirklich verstanden. Ne? Es war immer so gewisse Stellen in der Erklärung, die waren nicht so ganz nachvollziehbar. So irgendwie. Ne? Und da haben die eben aktiv sich dagegen entschieden. Das ist jetzt ein Positivbeispiel für aktive Fonds. Ne? Während der ETF natürlich kauft, ganz klar, ohne lang zu überlegen. Da gibt es ja keine Entscheidung.
Der geht auf Index und der kauft.
Und das ist ja auch in vielen Fällen besser, weil man kann ja tatsächlich nicht in die Köpfe von den Leuten reinschauen. Ne? Also ein Gefühl ist mir dann auch immer ein bisschen zu vage eigentlich für eine Entscheidung. Aber in dem Fall hat es halt jetzt gepasst und die haben dann tatsächlich auch Glück gehabt, dass sie sich da auf ihr Gefühl auch verlassen haben und die eben nicht gekauft haben. Man kann ja auch in die Hose gehen, sowas.
Das war für mich so ein hervorragendes Beispiel, dass es nicht nur wichtig ist, was für Zahlen du siehst, was für Prozente du siehst, sondern dass du dir einfach genauso wichtig anschaust, mit wem du Geschäfte machst. Ja, was nützt mir eine Anleihe über 16%, wenn der Emittent, in türkischen Lira läuft?
Aber als
Gegenteil. Oder, sag ich mal, ein Verbrecherstaat ist, der morgen sagt, nö, wir zahlen nichts zurück.
Ja. Klar. Also, aber als Gegenbeispiel dazu kann man sagen, ich habe auch mal ein Gespräch geführt mit dem Fondsmanager von Quantex Global Value, dem Peter Frech, der ganz bewusst sagt, sie besuchen keine Firmen vor Ort, weil sie möchten eigentlich gar nicht so tief da eintauchen, möchten die Leute gar nicht zu sehr kennenlernen und möchten auch gar nicht zu sehr von denen beeinflusst werden. Das heißt, die schauen viel mehr auf die nackten Zahlen, ohne sich da irgendwie einem Gefühl da irgendwie hinzugeben. Ne? Ja,
also mehr so der technokratische Ansatz.
Es sind zwei verschiedene Varianten, sind auch bei beides auch sehr erfolgreiche Fonds. Das heißt, jeder hat da wahrscheinlich für sich irgendwie den richtigen Weg gefunden. Ne? Also eines ist der DWS-Konzept Plato und der andere ist der Quantix Global Value. Ja. Das sind zwei aktive Fonds, die besser wie so manch anderer Fonds laufen, also die wirklich gut sind und die auch einen Mehrwert erarbeiten, aber wirklich sehr wenige Ausnahmen von ganz vielen Fonds.
Ja, erinnere ich mich auch dran an das Gespräch.
So, dann noch vielleicht, welchen Broker nutzt du?
Da können wir anknüpfen an das, was wir gerade gesagt haben. Schau dir immer die Leute an, mit denen du Geschäfte machst. Und das ist mir zum Beispiel bei Trade Republic oder Scalable oder so, ist mir das zu wenig, was da hinten dran ist. Mhm. Also mir war es wichtig, dass ich bei einer Vollbank bin. Und natürlich waren mir die Konditionen wichtig, aber sag mal, wenn du vorher deine Papiere bei einer Genossenschaftsbank gekauft hast, also dann machst du dir eigentlich bei jedem Konkurrenten ein Geschenk dadurch, dass es viel, viel billiger geworden, viel, viel günstiger wird. Und also um es konkret zu machen, meine Frau und ich, wir sind einmal bei der DKB und einmal bei der Ingtiba. Das sind beides Vollbanken, die bieten jetzt nicht überall die besten Konditionen, aber wir haben dann auch die Girokonten da und so weiter.
Das passt so als Paket. Also DKB und die ING DiBa.
Ja, genau.
Gut, ja, okay.
Also wobei es natürlich auch Sachen gibt, die bei Internetbanken nicht so gut funktionieren. Also ich habe jetzt schon, ich habe ja schon erwähnt, wie alt ich bin und da gibt es halt auch hier und da mal die ersten Sterbefälle. Mhm. Und das kann bei einer reinen Internetbank ein bisschen problematisch werden. Okay. Da bist du natürlich besser aufgehoben, wenn du eine Filialbank vor Ort hast, wo du auch persönliche
Kontakte hast. Wenn es noch welche gibt hier im Umfeld.
Ja, ne? Ja, genau, genau.
Okay, Hartmut, dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Schlussrunde. Da habe ich noch Gedankenexperiment für dich dabei. Hui. So, und vielleicht kennst du es auch schon. Ich habe es auch schon mal verwendet. Und zwar eine Zauberfee schenkt dir 100.000 Euro. Und die sagt aber, du kriegst das nur, beziehungsweise du kriegst die, aber du musst die für 10 Jahre erstmal irgendwie irgendwo investieren. Ne? Die muss also muss irgendwo investiert werden. Du hast dafür 4 Möglichkeiten. Das ist einmal eine Staatsanleihe deiner Wahl. Oder eine Aktie deiner Wahl oder
eine
Aktie, genau. Ui. Bitcoin, okay. Oder Gold. Jetzt darfst du deine Wahl treffen.
Eine Aktie meiner Wahl.
Und welche? Ja, musst du auch sagen, welche.
Ich würde dann wahrscheinlich schon in eine Firma gehen, die jetzt im Energietransformationsbereich unterwegs ist. Mhm. Aber jetzt natürlich noch nicht in einem Markt, zum Beispiel im Wasserstoffboom oder so irgendwas. Das ist noch viel zu früh. Ich würde wahrscheinlich einen klassischen Versorger nehmen, also vielleicht Shell oder BP, mhm. weil das wird immer in den Nachrichten nicht kolportiert, dass die da auch unterwegs sind und sehr viel tun. Mhm. Und zum Beispiel das Gasnetz, was wir in Deutschland haben, da wird schon untersucht, inwieweit man das über Wasserstoff dann laufen lassen kann. Nee, sowas würde ich wahrscheinlich machen.
Ja, okay, interessant. Dann noch eine zweite Frage, und zwar...
Aber mir wäre es lieber, ich könnte es in 5 Aktien tun.
Ja, das wäre dir lieber, ne? Aber dann wird es etwas verwässert, das Ganze. Ne? Und so ist es etwas spannender. 100 Euro hast du, oder ich schenke dir 100 Euro, ja? Und dann,
Dankeschön.
Ja, aber du musst spielen, und zwar am Glücksrad. Beziehungsweise du musst gar nicht spielen. Also du kriegst 100 Euro geschenkt und wir stehen vorm Glücksrad, ja? Und du kannst am Glücksrad jetzt drehen. Du hast 50% Chance, dass deine 100 Euro verdoppelt werden, aber auch 50% Chance, alles wieder zu verlieren. Wie gesagt, geschenkte 100 Euro. Mhm. Wie viel würdest du von den 100 Euro einsetzen? Du musst
nichts.
Gar nichts?
Nein, ich bin kein Spieler.
Würdest 100 Euro nehmen und tschüss?
Ja.
Okay.
Ja, weil es sind ja 100 nach oben und 100 nach unten. Wenn du jetzt gesagt hättest, verdoppeln oder halbe, oder, dann hätte ich natürlich auf verdoppeln gesetzt. Aber so sind die Chancen.
Das ist jetzt ganz krass, ja. Mhm.
Aber so sind die Chancen natürlich gleich und dann würde ich selbstverständlich nicht spielen, weil ich nicht spiele.
Okay. Ist interessant.
Ich habe mein Leben noch nie um Geld gespielt.
Ist interessant, weil du ja jemand bist, der eigentlich sehr stark auf Aktien setzt, aber an der Stelle Glücksspiel komplett ausschließt. Ne? Und das sieht man schon,
nicht.
Aktien sind ja auch kein Glücksspiel in dem Sinne, ne? Aber man muss halt mit den Schwankungen und auch mit in Anführungszeichen verlorenem Geld, weil das Geld dann einfach weniger wird oder mal weniger werden kann, klarkommen. Aber mit dem Hintergedanken, es ist kein Glücksspiel, das kann auch wieder zurückkommen, das Geld.
Ja, also wir hatten ja vorhin das Thema Wirecard und in der Zeit habe ich auch sehr viel darüber gelesen und teilweise auch in Foren, da waren Leute, die haben ihre ganze Altersversorgung in Wirecard-Aktien angelegt gehabt und dann ist die an einem Tag von 100 auf 30 runter und dann konnten die nicht verkaufen und dann ist sie in der nächsten Woche von 30 auf 3 runter und dann war ihnen klar, dass alles Geld weg war. Und die menschlichen Dramen, die hinter sowas sind, das ist für mich typisch im Glücksspiel. Ja, und gut, das kommt natürlich auch davon, dass man nur auf ein Pferd setzt. Das macht man nicht. Deswegen möchte ich gerne für die 10.000 Euro oder für die 100.000 Euro 5 Firmen zur Auswahl bekommen. Nicht nur eine, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Also das ist ja auch so eine Geschichte. Also wenn man in Einzelaktien unterwegs ist oder wenn man merkt, dass der Anteil mehr wird, breit streuen. Und es gibt genügend Angebot, da muss man nicht lange suchen. Da findet sich immer wieder eine Firma, wo man sagt, ach ja, die sagt mir zu. Da bin ich auch überzeugt davon, dass mein Geld produktiv eingesetzt ist, dass die was Gutes damit machen. Ja.
Hartmut, ich danke dir vielmals für das tolle, abwechslungsreiche Gespräch mit klaren Worten von dir. Und du bist auf jeden Fall eine ganz besondere Erscheinung und auch in der Telegram-Gruppe eine echte Bereicherung. Und auch hier nochmal vielleicht der Hinweis, wenn jemand Lust hat auf die Telegram-Gruppe, eine tolle Community, die da entstanden ist, kommt gerne mit dazu. Und bei dir, Hartmut, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und wir bleiben ja so oder so in Kontakt.
Wir bleiben in Kontakt, auf jeden Fall.
Alles klar, macht's gut, bis bald.
Tschüss.
Das war die erste Folge Community Interview mit dem Hartmut. Mir hat's viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Wenn ihr wollt, dann bewertet doch auch mal gerne den Podcast, entweder bei Apple oder bei Spotify oder wo auch immer ihr den hört. Da ist ja meistens irgendeine Bewertungsfunktion. 5 Sterne sind natürlich ganz, ganz toll für mich und auch gerne mal eine Rezension. Hat er jetzt vor kurzem eine Rezension geschrieben bekommen von dem Supersepp 34563. Er gab mir 5 Sterne, vielen Dank dafür und schrieb doch was dazu und zwar prima Podcast. Höre ich sehr gerne. Es gibt auch einen Stream auf YouTube am Sonntag. Oft auch tolle Gäste, schreibt er. Ja, er hat ganz recht. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, der heißt auch Investiert in Wissen. Viele der Inhalte, die dort präsentiert werden, die landen dann auch als Tonspur hier als Podcast. Aber es gibt auch reine Podcast-Formate, wie eben das heute gehörte Community-Interview. Also besucht mich auch gerne bei YouTube. Auch da könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da werden auch regelmäßig Inhalte hochgeladen. Genauso bin ich zu finden bei Instagram, ist auch klar, und auch bei Twitter. Also wo auch immer ihr wollt, ihr könnt mir gerne folgen. Und natürlich gibt es auch den Telegram-Kanal, denn der Hartmut ist ja ein Mitglied aus der Telegram-Community, wo auch diskutiert werden kann, wo auch Fragen gestellt werden können, wo man sich austauscht. Da könnt ihr auch kostenlos Mitglied werden. Ihr müsst mich nur auf Telegram finden. Und es gibt auch eine etwas exklusivere Gruppe bei Patreon. Also Patreon ist ja kostenpflichtig. Da habe ich jetzt im Monat, glaube rund 9 oder 10 Euro. Aber da gibt es eben noch ein paar Inhalte mehr, die ich jetzt so ins freie Netz nicht stellen kann, aber die hier in der exklusiven Community dann eben präsentiert werden. Also wo auch immer ihr wollt, könnt ihr mir gerne folgen oder eben mit mir in Kontakt treten. Ich würde mich freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin schöne Sommertage und bis bald.